Darum halte ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Was bedeutet festzuhalten, einen Missionsauftrag, mutig Mission zu betreiben? In unserem Inselecho, wenn Sie es mitnehmen, dann werden Sie eine Geschichte lesen von unserem deutschen Piloten Simon Hämmerling. Er war Missionarskind, hat in Deutschland so eine Mechanikerausbildung gerade noch hingekriegt und ist ausgereist. Hat sich weiterentwickelt zum Missionspiloten, Missionslehrer. Und vor ein paar Monaten war dann die Geschichte, ich glaube knapp 2 Monate her, dass ganz weit außen irgendwo ein Mann versucht hat, Teenager von einem Hai zu retten, hat mit der Harpune auf ihn geschossen, der Hai attackiert ihn und beißt ihn ganz tief in Arm und Beine hinein. Die Meldung kam bei Simon an, keine Frage, trotz Sturm, nicht zu wissen, ob dort die nächste Insel, die noch mal ein paar hundert Meilen weg war, man landen kann, ob die Landebahn nicht unter Wasser steht. Er flog los. Er konnte landen, er schreibt, die Nacht kaum schlafen, weil es einfach gestürmt hat. Und in der Nacht bringen sie den Schwerverletzten auf diese Insel, noch 2 andere Verletzte, die nötige medizinische Betreuung brauchten, wurden dann ins Flugzeug morgens eingeladen, dann sind die losgeflogen, kamen gerade noch von der Piste weg, wo die Piste nicht ganz unter Wasser stand. Es hat gestürmt und es hat gewütet und er war allein unterwegs. Er war nicht nur Pilot, er war medizinischer Assistent für seine Patienten. Hut ab, mutig. Wie ein junger Mann, jetzt ist er schon 39, seit kurzem verheiratet, Missionsarbeit lebt. Ich schaue mich selber an und dann merke ich, wie ich doch manchmal sehr zögerlich meinen Missionsauftrag nachgehe, wie ich manchmal nicht voller Leidenschaft diesem Herrn nachfolge und seine Botschaft hinaustrage und Menschen versuche, mit dem guten Evangelium zu erreichen. Manchmal bin ich gebremst vor unserem Sicherheitsding in Deutschland, manchmal von einer gewissen Unentschlossenheit. Was ich heute Morgen sagen will, mutig, missionarisch leben, nicht, dass wir jetzt mehr Mut haben müssen, vielleicht mehr Angst, vielleicht sogar eine Heidenangst vor dem, dass wir weit hinter dem zurückbleiben, was Gott mit uns machen will und mit uns machen kann, mit unseren Gaben, mit unserem Charakter, mit dem, was wir mitbekommen haben. Unentschlossen waren auch im Alten Testament das Volk Israel. Als sie ausgezogen sind, eingezogen ins verheißene Land, um das so erzählt ja die letzten Bücher Mose, dann Richter erzählt die Geschichte, wie immer wieder durch die Unentschlossenheit die fremde Völker Übermacht gewonnen haben. Dann kommen ins Kapitel 1. Samuel, Kapitel 14, und wir lesen Kapitel 13 schon, wie die Philister wieder richtig übermächtig geworden sind und das Volk Israel unterdrückt haben. Und in dieser Phase wird Saul König, und Jonathan, und sie machen da ein bisschen was, eine gewisse Rebellion, und die ziehen ihre ganze Leute zusammen. Wir lesen dort, die Bibel übersetzt es ein bisschen falsch, 30.000 Wagen, 6.000 Gespanne und ein Fußvolk so viel wie Sand am Meer. Und die Israeliten verkrochen sich in Höhlen, Klüften, Felsen, Gewölbe und Höhlen, und ihr Herz war voller Angst. Es steht uns nicht zu, 3000 Jahre später über die Psyche von den Menschen damals zu diskutieren, zu spekulieren oder philosophieren oder vielleicht auch noch nachträglich Ratschläge zu geben. Aber interessant ist, dort ist ein Mann, der lässt sich nicht von seinen Unmöglichkeiten oder Ängsten blockieren. Das war der Sohn von Saul, Jonathan. In Kapitel 14, ich lese ein paar Verse draus vor. Es begab sich eines Tages, dass Jonathan, der Sohn Sauls, seinem Waffenträger sprach, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache der Philister, die da drüben ist. Aber seinem Vater sagte er nichts. Saul aber, er saß am Rande im Gebiete von Gibea, unter dem Granatapfelbaum, der in Migron steht. Und die Leute, die bei ihm waren, waren 600 Mann, die Soldaten, die noch nicht desertiert haben, schreibt das Kapitel zuvor. Es waren aber auf dem Wege, wo sie hinübergehen wollten, 2 Felsklippen. Klippen. Werden manche Worte genannt, ich nenne mal nur das eine Namen, Michmas. Michmas gegenüber, dort war eine Felsklippe. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Da antwortet ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Jonathan, kühner Plan, waghalsig. Manchmal stelle ich mir manche Missionare so vor, Abenteurer, die nicht die Kosten kalkulieren, nicht die Gefahren und sind irgendwo in der muslimischen Welt unterwegs. Jonathan hat sich nicht bremsen lassen von seinen Unmöglichkeiten, von seinen Ängsten. Er ging los. Mich stellt es zufrieden. Ich bin gern in den Alpen unterwegs, mache ein bisschen gefährlichen Sport und manchmal ist es nicht ganz ungefährlich. Und manchmal passiert auch mal was und da denke ich, ein Glück war nicht nur ich so tollkühn, sondern auch der Jonathan damals schon. Aber hat es etwas mit Glaube zu tun? Woher nimmt Jonathan den Mut, gegen eine Wache der Philister, wo dahinter ein Riesenheer ist, allein mit seinem Waffenträger loszuziehen? Woher kommt das? Ist es Verzweiflung? Ja, das Volk konnte damals nicht mehr selber Waffen schärfen, hatte nicht einmal einen Schmied mehr. Sie mussten immer zu den Philister gehen und die haben angefangen, ein Dorf nach dem anderen anzuzünden. War es diese Verzweiflung, die ihn gepackt hat? Wir sterben so oder so, wir wissen es nicht, aber etwas wird uns vermittelt. Ein Gespräch zwischen ihm und seinem Waffenträger. So wenn Männer mal zusammen ein Bier trinken gehen und ganz tiefe Freundschaften haben, miteinander reden, dann ist manchmal ganz gut hinzuhören, was treibt diese Leute an, was bewegt sie. Und er sagt es zu seinem Waffenträger, lasst uns hinübergehen zu den Unbeschnitten. Unbeschnitten hört sich ein bisschen so ablehnend an. Damals waren einfach für die Juden alle, die nicht jüdisch beschnitten waren, die das Land okkupiert haben. Es sollte jetzt nicht sehr respektlos so sein an andere Zeiten. Dann sagt er nicht, lass uns warten, bis ein Zettel vom Himmel kommt. Sein Vater, ein paar Tage vorher, Samuel kam nicht, um ein Opfer zu machen, zu wissen, ist das jetzt dran, den heiligen Krieg zu machen? Und der Samuel kam nicht, Saul hat es selber gemacht, verliert sein Königtum und Gott straft ihn dort. Jonathan wartet nicht, bis der Zettel vom Himmel kommt. Ja, geh nach Mikronesien oder geh nach Afrika oder geh irgendwo hin, sondern er sagt, ich sehe die Not, wir müssen was machen, komm, wir kommen in Bewegung. Und dann sagt er etwas von seinem Glauben. Er sagt, vielleicht wird der Herr ja was für, was? Vielleicht? Hey, ganz, ganz schön dünnes Eis. Und das Eis ist so dünn, dass es nicht mal Millimeter breit ist und du willst mit dem Traktor drauf. Du weißt ja, was da passiert. Das ist doch waghalsig. Wie kannst du nur? Und manchmal denke ich, wenn ich so an die Mission denke, wir schicken manchmal Leute auf ganz schön dünnem Eis in die Felder. Manchmal ganz wenig Vorbereitung, manchmal ganz wenig Unterstützung. Und dann merken wir, wie Gott mit ihnen was ganz Großartiges bewegt. Denn Jonathan sagt nicht nur ein bisschen was von seinem Zweifel oder seinen Möglichkeiten, die Chance, die er sieht, vielleicht, sondern drückt auch seinen Glauben zum Ausdruck. Und er sagt, denn dem Herrn ist es nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Er sagte, wenn wir jetzt zwei gegen ein Heer sind, das unzählbar ist, Gott kann. Für uns Deutsche, wir kalkulieren gern die Kosten. Die Amerikaner sind da ganz anders drauf. Die fangen gar nichts an, wenn es nicht ein Riesenprojekt ist, dass sie weit über ihre Möglichkeiten sind. Wir Deutsche wollen schon, dass wir wissen, das kann man kalkulieren, das werden wir auch zu Ende führen können. Aber Jonathan sagt, in meine Gleichung, da ziehe ich Gottes Möglichkeiten mit ein. Wir zwei. Aber mit Gottes Möglichkeiten, wir können die Welt verändern. Und dann geht er los. Das ist ein Glaubensmut, den ich bei ihm sehe. Und da merke ich, er tickt ganz anders als ich. Wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, ja, und wenn sich Gott nicht auf meine Seite stellt, wenn es schief geht, dann stehe ich als der da, der versagt hat oder der belächelt wird oder kritisiert wird. Und Jonathan sagt nicht, hat nicht das Denken, er sagt, ich gehe los und ich weiß, Gott kann und ich hoffe, dass Gott sich auf meine Seite stellt, aber lass uns in Bewegung kommen. Ich finde diese Motivation, diesen Glauben sehr tiefgehend, sehr ermutigend. Jonathan wartete nicht, dass irgendwas geschah, dass irgendwas sich veränderte, sondern er durch seine Kühnentscheidung provozierte, dass etwas sich veränderte. Es führte letztlich die Wende bei. Wir lesen ein paar Verse später. Und so geschah ein Gottesschrecken auf der Erde, sie bebte sogar. Und später kommt sogar Saul mit dem ganzen Heer und kämpft. Und dann heißt es nochmal Vers 23, und so half der Herr Israel an diesem Tage. Wie? Dass zwei junge Männer gesagt haben, lasst uns doch mal in Bewegung kommen. Lasst uns doch was gemeinsam tun. Ja, Gott nachzufolgen heißt, missionarisch zu leben. Ob das jetzt in Dettingen ist oder in Mikronesien, es heißt, sich zu investieren. Und es heißt, bei Gottes kühnem Plan mitzuarbeiten. Und nicht jeder kühne Plan hat ein Happy End. Wir lesen es in der Apostelgeschichte, ein Open End. Wir lesen es in ganz vielen anderen Berichten, wie auch Paulus selber. Er schreibt ja, wie viel er gelitten hat wegen dem Evangelium. Wenn er einen Hebräerbrief geschrieben hat, dann erzählt er über diesen Glauben der Männer, der Väter, Hebräer 11. Da schreibt er von Abraham, Noah, Isaak und all den Männern. Und sagt er, es wäre nicht Platz genug, von allen zu erzählen. Und er schreibt er weiter, im Glauben haben sie Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißung erlangt, Löwen in den Rachen gestopft und so weiter, erzählt er. Und dann kommt in Vers 35 und ganz interessant sagt er, und im gleichen Glauben, das habe ich jetzt dazugeführt, hier steht, aber andere sind gemartert worden, haben die Freilassung nicht angenommen, haben die Auferstehung nicht erlebt, damit sie die Auferstehung bekommen, die besser ist. Andere haben Spott, Geißelung erlitten, Fesseln, Gefängnis. Ja, mit Jesus zu leben ist nicht ein safe place, ist nicht ein sicherer Weg. Aber mit Jesus zu leben, missionarisch aktiv zu sein, ist was Faszinierendes. Wir haben als PMA das einmal erlebt, noch lang vor meiner Zeit, der Michael wird bestimmt heute Mittag etwas erzählen, wie eines unserer Flugzeuge im Landeanflug auf eine Insel, das war so einem Hang, da waren wohl Fallwinde und es hat das Flugzeug kurz vorm Landen auf den Kopf gestellt. Alle sind lebendig ausgestiegen, die Insel war ganz beeindruckt von dem gewaltigen Gott, den wir doch haben und waren sehr offen auf die Botschaft. Andere Missionsgesellschaften, die haben das erlebt, dass ja auch durch das Fliegen, auch ein Flugzeug kann abstürzen, auch Gottesflugzeuge. Ich bin selber mit dem Schiff unterwegs gewesen und bin schiffsbrüchig, auch Gottes Schiff kann untergehen. Ich war damals jung, habe gedacht, das ist unmöglich. MAF ist das mal passiert vor vielen Jahren, nein, es war Charles, andere Fluggesellschaft, dass sie gesagt haben, wir haben die besten Ärzte. Wir haben die besten Pioniere, wir haben die besten Linguisten. Sprachforschung haben die Wycliffes gemacht weltweit. Auch Länder, Kulturen zu erforschen, Sprache zu erhalten, das haben die Visionswerke vorangetrieben. Und so waren sie unterwegs in ihrem Flugzeug, ich glaube, waren damals 8 Leute drin, und haben gesagt, wir sind die Besten. Und dann, Gott tut den Rest. Und dann stürzt das Flugzeug ab, weil einer unserer Mechaniker, pass gut auf, Jonas, einen Benzinhahn nicht richtig angeschraubt hat. Er war irgendwie abgelenkt und das Flugzeug ist in der Luft explodiert. Und das war für sie damals so ein Pfingsterlebnis. Nein, nicht Gott tut der Rest. Gott tut alles und wir tun den Rest. Gott kann, aber es ist nicht immer ein einfacher Weg und es ist nicht ein garantierter, sicherer Weg. Aber Gott möchte uns einladen, mit ihm in der Spur zu sein. Im Pazifik war die Missionsgeschichte der Mission eine spannende Geschichte. Vor 150 Jahren war der Pazifik sehr verschlossen. Als die ersten Liebenzeller Missionare hingingen und andere Leute aus Neuendettelsau und wo sie überall herkamen, da haben sie auf den Inseln ganz viel Leid erlebt. Kannibalismus, Stammesfehden, Stammeskriege. Manche sind am Inzest oder an sexueller Versuchung, sind zwischen die Messer gekommen. Viele sind gestorben, bis man irgendwann gesagt hat, man braucht ein Schiff, um schnell von den Inseln runterzukommen, wenn wieder ein Stammeskrieg ist. Die Dayspring wurde gekauft, noch andere Schiffe. Ich glaube, das hat PMA auch inspiriert, ein medizinisches Boot zu haben, um zu den kleinen Atollen zu gehen, wo wir keine Landestreifen haben und den Menschen dienen zu können. Es gab eine ganz interessante Geschichte, erzähle ich mal anders, der Rahmen der Zeit gibt es nicht auf, wie dann ein großer Durchbruch kam und im Pazifik wirklich ganz gewaltige Durchbrüche zum lebendigen Glauben an Jesus passiert sind, auf vielen, vielen Inseln. Heute sind es die zweite, dritte Generation, wo der Glaube oft wieder vermischt ist mit Animismus, viele Völker eigentlich noch unerreicht sind. Und es ist toll zu sehen, wie wir in den äußeren Inseln von den Philippinen, wir bekommen keine Bibelschüler von Manila, die Hauptstadt von den Philippinen, 20 Millionen Einwohner im Großbereich, die sagen, wir lassen uns rufen auf so eine ganz einsame Insel. Aber einfache Fischer, die Jesus kennengelernt haben, sagen, ich möchte mein Leben für die einsetzen. Und dann, anstatt dass sie Fische fangen, sind sie unterwegs und fischen Menschen und gehen einfach von Dorf zu Dorf, evangelisieren, machen Pionierarbeit. Ich habe selber gesehen, eine spannende Arbeit, die sehr unterstützungswürdig ist. Warum glauben wir oft, dass Gott uns an einfache Plätze sendet, wo es gemütlich ist, wo es schön ist, wo es angenehm ist? Hier wird uns vorgestellt, da ist die Klippe Michmas. Und Jonathan sagt, lasst unsere Klippe erklingen. Ja, Jonathan, sag mal, du willst da hochklettern, du bist oben, kommst an mit wunden Händen und hast nur ein Schwert dabei und wenn du abrutschst, die werden dir kein Seil zuwerfen, das ist doch kamikazenmäßig. Aber er sagte, ich muss etwas tun, ich komme in Bewegung. Warum glauben wir oft, Gott führt uns auf einfache Wege? So ist es nicht in Mikronesien, so ist es nicht im Pazifik, so ist es auch nicht in Dettingen. Wir werden alle irgendwo unser Mikmas haben. Unsere Klippen, die wir erklimmen müssen, es können familiäre Situationen sein, Streit mit der Nachbarschaft, vielleicht finanzielle Herausforderungen, persönliche Herausforderungen. Gott möchte Sie einladen, heute Morgen zu definieren, was ist Ihr Mikmas, was ist Ihre Klippe? Ihre Klippe, die Sie selber erklimmen müssen. Dort war das damals so zwei Klippen, wenn die Leute aus ihrem Loch rauskamen, die Israeliten, mussten sie bei den Klippen durchlaufen und da hatten sie sie ja erkannt und Jonathan sagt, wir gehen hinaus, wir sind mutig. Und wenn sie dann sagen, komm doch hoch, dann wissen wir, Gott hat sie in unsere Hand gegeben. Und wenn sie das nicht sagen, dann warten wir, was passiert. Sie haben natürlich ein Vlies ausgelegt, aber sie waren vorher bereit, initiativ zu werden, in Bewegung zu kommen. Und Gott möchte Sie einladen, kommen Sie in Bewegung. Wo ist Ihr Mikmas? Ja, viele sagen, es ist zu schwer, ich kann das nicht, ich bin zu alt oder ich bin zu jung oder ich bin zu unerfahren oder ich habe nicht die Redegewandtheit. Gehen Sie Ihr Mikmas an und bringen Sie die Gnade, die Botschaft von Jesus Christus, diese Menschen, vielleicht unter denen Sie leiden. Was sind denn befriedigende Tage? Was sind glückliche Tage? Was macht einen richtig fröhlich? Natürlich, Paulus sagt, ich habe gute Zeiten gehabt, viel Essen, Wohlstand, aber ganz viele Tage mit sehr viel Leid und Not. Ich selber habe es erlebt, viele Jahre in der Missionsarbeit in Spanien, früher mit OM unterwegs, als junger Teenager, schon mit 14 Jahren, meine Ferien immer bei Ostern Einsätze. Und meine Eltern haben gesagt, Matthias, du musst mal was für dich tun. Und dann habe ich gesagt, Mama, das ist für mich Erholung pur. Wenn ich nach so einem Einsatz zurückkomme, ich bin todmüde, aber ich weiß, Gott ist bekannt geworden in der Stadt von Augsburg oder Flensburg oder wo wir überall waren, Mannheim. Ich kann mir Jonathan auch so vorstellen, sein Waffenträger. Die haben das ganze Heer aufgewiegelt und haben es den ganzen Tag gekämpft. Der Vater wollte sogar an sein Leben noch ran, weil er irgendeinen Honig geschleckt hat. Ich stelle mir vor, abends, er liegt in sein Feldlazarett so kaputt wie noch nie zuvor. Aber bestimmt auch so beschwingt wie noch nie zuvor, weil er weiß, Gott hat was bewegt durch unseren Mut. Wir suchen natürlich in der Mission keine Adrenalin-Junkies, vielleicht hat er so einen heiligen Adrenalinstoß gekriegt, die sortieren wir ganz genau aus, die so nur wegen Abenteuer gehen wollen. Aber ich denke manchmal, etwas von Jonathan zu lernen, tut uns gut. Die Bibel kontrastiert es als letzter Gedankenpunkt hier ein bisschen sein Vater Saul. Während Saul in Mikron liegt, ich lese den Vers nochmal, Vers 2, Saul aber saß am Rande des Gebietes unter dem Granatapfelbaum, der in Mikron steht. Und die Leute, die bei ihm waren, etwa 600 Mann, also alle Soldaten. Während Saul in Mikron war, war sein Sohn in Mikmas. Während sein Vater sich einen Granatapfel nach dem anderen eingeworfen hat, hat sich sein Sohn vor die Füße der Philister geworfen. Während sein Vater sich vielleicht ein bisschen frische Luft von all dem Stress, er war der Verantwortungsträger, mit Palmzweigen zufächeln hat lassen, ging es Jonathan heiß und kalten Rücken runter, als er die Felsklippen erklimmte und nicht wusste, was passiert, wenn ich dort oben ankam. Während der eine in Mikron war, war der andere in Mikmas. Wo bist du? Wo sind sie? Ich merke, in mir ist so ein kleiner Saul. Ich bin gerne im Mikron. Es ist schön, es ist angenehm. Und Gott fordert mich durch seine Schrift, durch Freunde, immer wieder heraus, Matthias, geh dein Mikmaß an. Geh drauf zu. Lass es nicht schleifen, sondern veränder die Welt. Geh, werde aktiv. Viele überlassen ihre Schlachten gern andere. Soll doch der Pfarrer für mich predigen, die Bibel lesen, beten und eine gute Verkündigung bringen und dann bin ich wieder genährt für eine ganze Woche? Nein, du darfst selber die Bibel lesen, darfst selber Gottes Wort hören. Wenn du an Jesus glaubst, der auferstanden ist, wenn du weißt, er hat meine Schuld vergeben, wenn du ihm das gesagt hast, komm in mein Leben, verzeih mir meine Schuld, sagt er, der Heilige Geist kommt in uns, Gott selber redet zu uns. Dann ist es schön, eine gute Predigt zu hören, aber es ist noch viel faszinierender, selber Gottes Stimme zu hören, wenn man das Wort liest. Darum glaube ich manchmal, kann Kirche ein bisschen ein pathetisches Effekt haben, nämlich wenn sie uns abhängig macht von anderen Menschen. Ein Synergieeffekt in der Kirche ist gut, wo wir zusammenkommen, uns ermutigen und sagen, Leute, die Zeit ist kurz, Hebräer 10, lasst uns unsere Versammlung nicht auslassen. Wir kommen regelmäßig zusammen mit dem einen Grund, uns zu ermutigen, zu ermahnen und mutig unseren Missionsauftrag, ob der in Dettingen ist, ob der in der Schwäbischen Alb ist, ob der in Schwabenland ist oder ob der in Mikronesien ist. Aber wir wollen dranbleiben, Jesus verkündigen, Jesus groß zu machen. Eine andere Art vielleicht von wie geistlicher Zuschauerart kann sein, ihr redet jetzt über Mission. Und wir sind natürlich dankbar, wenn auch heute ein paar Leute Geld einwerfen, spenden. Das ist gut, weil das Geld geht alles an die Missionsarbeit vor Ort. Aber auch Spenden kann etwas Negatives sein. Nämlich, wenn wir meinen, ach, ich gebe jetzt mein Geld, dann muss ich aber nicht selber in Aktion kommen. Vielleicht hat Gott dich in die Mission gerufen. Er will vielleicht gar nicht dein Geld, sondern dass du in Bewegung kommst. Und dann merken wir, wie schnell wir auch durch Spenden in ein Ablassverständnis kommen. Und das ist eine Form des Ungehorsams gegenüber Gottes Wort, gegenüber Gottes Wille. Er will, dass kein Mensch verloren gehe, sondern jeder errettet wird. Darum lade ich Sie ein, einen Mut zu haben, einen missionarischen Mut. Lassen Sie nicht mehr das Leben geschehen, sondern gestalten Sie Leben. Kauen Sie nicht die Vergangenheit immer wieder, der hat mir gesagt, sondern gestalten Sie die Zukunft. Und vielleicht sagen Sie, aber ich bin nicht so ein Jonathan. Ich bin nicht so ein Pionier, der wie der Jonas sich vorbereitet oder Samuel, wir gehen vielleicht nach Mikronesien oder wo immer hin und setzen unser Leben dort ein. Dann seien Sie eins. Dann seien Sie einen guten Waffenträger. Der Waffenträger hat zu Jonathan gesagt, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Dann unterstützen sie Missionsarbeit mit Gebet, mit Spenden, mit Information. Oder unterstützen sie eine leidende Person in der Gemeinde oder dem Pfarrer und sagt, wie kann ich dich unterstützen in deinem Dienst? Was brauchst du, damit die Gemeinde wächst, dass die Dettinger Jesus kennenlernen? Amen. Wir hören uns.